Von daher würde ich sagen, die Dinge, die halt viele Online-Marketing-Teams auch tun, die sind alle fachlich richtig, nur sind letztendlich häufig nicht auf ein Ziel abgestimmt. Ja, also von daher ist es egal, ob du A oder B machst, fachlich ist es richtig und es bringt dich vielleicht auch ein bisschen weiter deinem Ziel entgegen, aber wenn du das Ziel nicht beschreiben kannst, dann ist letztendlich alles am Ende des Tages Kokolores, wie man so schön sagt.
Dass wir die Nummer mit dem Silo-Denken schon lange, lange, lange sein sollten, das wissen wir alle. Aber ganz häufig ist es immer noch nicht passiert. Wir denken immer noch in Silos. Was heißt denn jetzt eigentlich Silo-Denken? Also der Ads-Manager macht so sein Ding. Und dann kommt der aus dem Content-Marketing, der macht sein eigenes Ding. Und der aus dem SEO sowieso. Das kann nicht funktionieren, weil dann macht jeder irgendwas. Der User da draußen weiß überhaupt nicht mehr sozusagen, für was er dich halten soll oder was er bei dir anstellen soll. Und das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und damit uns hier keine Kinder in irgendwelche Brunnen fallen, sprechen wir heute zumindest über zwei Disziplinen, die eigentlich so eng verknüpft sind, sage ich jetzt einfach mal so, dass die gar nicht ohne einander können und vor allem nicht ohne einander sollten. So, wir sprechen über das Zusammenspiel von SEO und Content Marketing. Ja, wer ist jetzt eigentlich wir? Das bin zum einen ich, die Sarah. Ich traue mich zu sagen, ich kenne mich in Content Marketing ganz gut aus. Mit mir hier ist der Patrick, der kennt sich nicht nur auch in Content Marketing logischerweise aus, sondern ganz besonders im SEO, oder Patrick?
Ja, und den Social Proof für deine Kompetenz rund um Content Marketing stelle ich dir hiermit aus, mehr als gerechtfertigt. Du hattest ja auch letzte Woche wieder ein fantastisches Seminar dazu, richtig cool. Und damit wir hier in der Runde noch schlauer sind, kommen wir um ihn gar nicht herum, nämlich Stefan Zisch. Ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist. Und für die, die dich frecherweise noch nicht kennen, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Okay, ja, hi, ich bin Stefan. Ich sage, ich helfe Unternehmen dabei, bessere Webseiten zu bauen. Hab da auch, wie du, Patrick, einen sehr starken Fokus aus dem ganzen Bereich Suchmaschinenoptimierung. Bin eigentlich Informationswissenschaftler. Ja, letzte Folge war ja, die ausgestrahlt wurde, war ja mit Jens Volldrath. Bei ihm habe ich damals gelernt. Aus seiner Schule komme ich letztendlich und kümmere mich letztendlich darum, so ein bisschen Struktur in Webseiten zu bringen. Die Frage zu klären, was gibt es überhaupt hier? Aber letztendlich auch die Frage, wofür wollen wir eigentlich stehen? Und heute geht es ja ein bisschen um die ganze Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Online-Marketing-Disziplinen. Und ja, jetzt habe ich noch nicht verraten, was ich mache. Also ich bin auch hier Trainer bei der 121 Watt, kümmere mich dort um das Thema Screaming Frog vor allem und bin ansonsten beratend tätig, wenn es darum geht, Silos aufzubrechen oder zumindest im SEO eine bessere Performance hinzubekommen.
Und ich würde ja erstmal sagen, Stefan, bevor uns Sarah hier in eine Prüfungssituation drängt, würde ich erstmal dich bitten, Sarah, was ist denn für dich die schönste Definition von Content Marketing?
Ich habe tatsächlich so ein paar Stichpunkte, die für mich in Content Marketing reingehören.
Ja.
Und da würde ich mal sagen, allem voran ist das Strategie. Also Content Marketing braucht ganz dringend eine Strategie. Mit dieser Strategie suchen wir uns eine spezielle Zielgruppe aus. Das ist der zweite Punkt, der definitiv ins Content Marketing reingehört. Das Thema, mit welcher Zielgruppe befasse ich mich? Wen will ich denn da eigentlich erreichen? Dann kommen wir zu relevanten und wertvollen Inhalten. Also hier Bilder, Texte, Videos, Reels, Karussellposts, Social Media sowie Website-Content. Das ist so immer dann, da kommen wir uns dann so ein bisschen in die Quere, da sind dann so die Schnittpunkte zu SEO, zu Social Media Marketing und so weiter. Also wir sind bei relevanten und wertvollen Inhalten, die, wie wir schon wissen, auf eine spezielle Zielgruppe ausgerichtet sind und im besten Fall profitable Handlungen generieren. Was heißt denn jetzt profitable Handlungen? Das ist so ein bisschen wischiwaschi. Naja, wir alle da draußen haben ja nicht, es hat ja nicht jeder einen Warenkorb. Ich kann sagen, verkaufen wäre jetzt das einfache Wort, verkaufen. Aber Content Marketing machst du ja zum Beispiel auch, wenn du, keine Ahnung, bei einem Tourismusverband bist und du fragst die Leute ja bei der Einreise nicht, und welchen Blogartikel hatten sie jetzt gelesen, bevor sie sich für die Reise nach Südtirol entschieden haben? Und deswegen ist die profitable Handlung da halt nicht so ein Warenkorb-Button, sondern, naja, was auch immer für dich so das Maximalziel ist, das die unbedingt erreichen sollten bei dir auf der Website. Also nochmal zusammengefasst, Strategie auf eine Zielgruppe ausgerichtet, relevante und wertvolle Inhalte, die etwas bewirken, das, was wir in unserem Business haben wollen. So,
so und jetzt pass mal auf, Sarah. Und ich sag jetzt nochmal so ganz tief in die Augen von Stefan blickend, ah, Stefan, wir als Unternehmen, wir wollen jetzt Content Marketing machen. Wollen wir mal anfangen zu bloggen? Und jetzt darfst du, Stefan, über deine Gefühle sprechen bei diesem Satz.
Ich habe doch keine Taschentücher dabei. Nein, du hast leider sehr, sehr gut beschrieben, wie es normalerweise halt in Unternehmen läuft. Und Sarahs Part war ja zu sagen, wie es idealerweise laufen sollte. Leider ist das sehr, sehr selten so. Ja, also auch wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, die wissen gar nicht, in welche Richtung sie laufen. Also weder im Online-Marketing noch vielleicht dann größer als Unternehmen insgesamt. So. Von daher würde ich sagen, die Dinge, die halt viele Online-Marketing-Teams auch tun, die sind alle fachlich richtig, nur sind letztendlich häufig nicht auf ein Ziel abgestimmt. Ja, also von daher ist es egal, ob du A oder B machst, fachlich ist es richtig und es bringt dich vielleicht auch ein bisschen weiter deinem Ziel entgegen, aber wenn du das Ziel nicht beschreiben kannst, dann ist letztendlich alles am Ende des Tages Kokolores, wie man so schön sagt.
Aber sowas von da, also im Prinzip können wir die Folge jetzt sein lassen, weil das ist das Wichtigste, finde ich, was hängen bleiben muss, wenn du nicht weißt, wohin. Wir können eigentlich schon sagen, also das war's jetzt, viel Spaß damit. Das ist die wichtigste Weisheit aus dieser Episode. Wenn ich nicht weiß, wohin, dann komme ich nicht an.
Ja, so einfach. Aber so schnell lasse ich euch jetzt hier nicht weg, weil wenn ich schon hier die geballte Power mit euch habe, weil, Sarah, du hast es ja auch schon angesprochen, die Silos. Was ist denn so das Traumszenario, Stefan, wenn du so einem Unternehmen begegnest? Wo sollte denn SEO sitzen und wo sollte Content-Marketing aus deiner Sicht dann tatsächlich sitzen?
Boah, super schwierig. Ja, wir sagen ja immer im SEO, it depends. Und das ist hier letztendlich auch so. Es kommt ja immer drauf an, was bin ich für ein Unternehmen? Was mache ich schon? Wofür habe ich vielleicht auch Experten dort drin eigentlich sitzen? Vielleicht andersrum, wo es nicht sitzen sollte, ist letztendlich, wenn der Online-Marketing-Verantwortliche oder der Marketing-Verantwortliche halt primär fragt, was haben wir eigentlich in diesem Kanal, in diesem Monat, dieser Woche und sonst was erreicht? Sondern halt einfach den Fokus darauf zu legen, wir sind jetzt hier zusammen als Team, als Mannschaft. Ja, wir müssen dieses Ziel erreichen. Aufmerksamkeit, Besuche, Conversion, was auch immer. Wo stehen wir? Was machen wir nächste Woche, um vielleicht ein, wie sagt man neudeutsch, Gap zu schließen? Also was sind die Dinge, die wir halt als nächstes tun? Was hat gut funktioniert und was hat halt nicht funktioniert? Und ja, was starten wir? Was machen wir genauso weiter? Und was stoppen wir halt am Ende des Tages? Aber ja, wenn halt diese starke Kanalfokussierung da ist, dass man halt einfach nur gefragt wird, lieber SEAler, was hast du jetzt letzte Woche gemacht? Wie viel Umsatz hast du halt mehr? Dann brauchst du halt auch nicht wundern, dass halt quasi wenig Austausch in den Teams da ist und die Dinge, die halt gut funktionieren, auch letztendlich nicht geteilt werden.
Wie schaffst du es denn, Sarah, im Jofix Betroffenheit zu schaffen für die Profitabilität? Bedeutet, die Hauptaufmerksamkeit liegt ja dann erstmal auf gebenden Inhalten oder der klassische Service-Content. Muss ja gar nicht nur auf der Webseite, sondern auch über Social Media, über Newsletter stattfinden. Aber wo ist denn da sozusagen die Erfolgskontrolle dann diesbezüglich?
Ich sag, wenn du, ähnlich wie das der Stefan gerade gesagt hat, wenn du Content-Marketing siehst, als ich schreibe jetzt hier, sagen wir mal, diesen grauenvollen Blogartikel, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, die sollen Unternehmen einen Blog haben? Da lautet die Antwort auch, es kommt drauf an. Also selbst von mir als Content-Marketing-Expertin sage ich, es kommt drauf an, was willst du damit und so weiter. Also wir wollten jetzt nicht sagen, dass kein Mensch mehr da draußen einen Blog machen soll, aber ich sage auch ganz sicher nicht, dass jeder soll da draußen einen Blog machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich einen Blogartikel veröffentliche und sage, so, ich erwarte da jetzt nächste Woche eine Conversion draus, dann falle ich damit aufs Gesicht. Weil das wird nicht passieren. Das heißt, was ist Content-Marketing für ein Kanal? Ich sage immer, Content-Marketing ist ein ganz stark vorbereitender Kanal. Und wir alle wissen über das Cookie-Sterben Bescheid und so weiter. Es ist nicht ganz einfach zu sagen, jemand kommt jetzt aus einem Blogartikel und dem Blogartikel kann man gewisse Anzahl von Conversions zuschreiben. Wie schaffe ich denn, du sagst immer so schön, Betroffenheit im Jurfix für das Thema, warum ist Content-Marketing wichtig? Mhm. Und da finde ich eine Sache ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir Menschen verbinden, wenn wir zum Beispiel positiven Content konsumieren, sagen wir mal bei der 121 Watt, der 121 Stunden Podcast ist großartig, der 121 Natürlich. Stunden Newsletter ist großartig, Natürlich. Keine Frage, absolut. Und so, und es gibt so tatsächlich die ein oder anderen Blogartikel, die sind auch wirklich gut. So, jetzt hat da draußen jemand keinen Bedarf, ein Seminar zu buchen, aber hat irgendwie so Interesse am Online-Marketing, hört, wenn er beim Joggen ist, mal unseren Podcast und liest unseren Newsletter und findet das alles großartig. Dann vertraut er sukzessive der 121 Watt als Marke. Nicht, der hat noch nie ein Seminar von uns besucht, aber er sagt, hey, das war gut, ich nehme die Marke wahr, die können wohl was. Und dann kommt Tag X, dann gibt's ein Fortbildungsprogramm im Unternehmen und dann sagen die, hey, pro Mitarbeiter, pro Halbjahr, ich sag mal, wir sind ein spendables Unternehmen, 5.000 Euro Fortbildungsbudget. Und dann geht er auf die Suche. Und spätestens dann hat die 121 Watt durch den guten Podcast und durch den Newsletter schon so viele positive Steinchen in der Waagschale, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir ein Seminar haben, das zu seinen Interessen passt, er bei uns bucht, extrem hoch ist. Und das hat Content Marketing gemacht. Das heißt, wir verbinden als Menschen die positiven Erfahrungen, die wir mit dem Content machen, mit der Marke. Und was können wir mehr erhoffen als Unternehmen, als dass, wenn es zur Kaufentscheidung kommt, dass unsere Marke extrem positiv besetzt ist, dass unsere Marke schon ein Grundvertrauen hat, weil das hilft uns am Ende raus bei der Conversion. Können wir es genau messen? Nein. Wissen wir, dass es funktioniert? Ja.
Verstanden. Und wenn ich den Ball jetzt auch zu Stefan, zu dir wieder spiele, wenn wir jetzt genau das implementieren wollen, hast du da, angenommen, du hast eine grüne Wiese, ich weiß, das haben wir im SEO fast nie, aber gäbe es diese grüne Wiese und wir wollen jetzt mit Sarah zum Beispiel so den Bereich eines Magazins und eines Ratgebers etablieren, zum Beispiel auf der Webseite, hast du da so ein Lieblingsszenario, wie das auch bestens mit SEO einhergeht dann tatsächlich, so auch generell die Informationsarchitektur dieses gesamten Konzepts?
Nicht so 100%, aber ich antworte trotzdem auf deine Frage.
Ja, gerne.
Ich würde halt immer quasi erstmal die Themen in den Fokus stellen. Also wie Sarah schon am Anfang gesagt hat, einfach sagen, was sind die Themen, für die wir stehen wollen? Und dann geht es ja letztendlich darum, Inhalte oder Formate halt auch zu finden. Also ich glaube, manche, wenn man schon sagt, müssen wir einen Blog starten, die biegen dann halt ab in so eine Blog-Logik, also dass es so aussehen soll wie ein Blog. Aber ich würde das halt immer trennen. Ich würde immer halt das Thema trennen vom Inhalt und den Inhalt nochmal von Formaten. Also ich kann letztendlich denselben Inhalt in unterschiedlichen Formaten nachher darstellen. Und ich würde mir dann halt die Frage stellen, dieses Thema mit diesen Inhalten, die ich bespielen möchte, wie kann ich das Ganze distribuieren? Also ist das ein Inhalt, der auch gesucht wird, weil dann sind wir beim Thema Suchmaschinenoptimierung. Oder ist es ein Thema, das ich über Newsletter spielen kann? Oder ist es ein Thema, das ich so... Und dann sieht nachher der Kanalmix letztendlich pro Thema oder pro Inhalt sogar unterschiedlich aus. Aber der Fokus ist halt nicht, wir machen etwas, weil es diesen Kanal gibt. Also wir machen jetzt nicht etwas, weil es, keine Ahnung, Spotify und Apple Music gibt, um dort Audiospuren in Form eines Podcasts zu übertragen, sondern wir wollen letztendlich das Thema zum Beispiel Fortbildung, Wissensteilen für Online-Marketing besetzen. Und ein Content-Format ist dann jetzt hier 121 Stunden Talk und unser Distributionsweg ist X, Y und Z. Und das kann halt letztendlich immer unterschiedlich aussehen. Langer Satz oder lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende geht es letztendlich darum, aus meiner Sicht immer die Inhalte in den Fokus zu stellen und dann zu überlegen, über welchen Kanal oder welchen Kanalmix kann ich diese Inhalte distribuieren.
Ganz genau. Also vor allem finde ich, was ganz extrem wichtig ist, das ist zumindest die Content-Marketing, meine Content-Marketing-Sicht drauf ist, dass man sich ein Bewusstsein verschafft. Wenn wir jetzt, wir reden jetzt mal, sagen wir, wir haben uns entschieden, Thema und es soll auf der Website im Langformat stattfinden. Sich ein Bewusstsein dafür verschafft, wie der Stefan gerade gesagt hat, wie kommen die Leute denn überhaupt da drauf? Wenn ich vorhabe, wenn ich sage,
das ist ein Thema. Das weiß jeder, Sarah, die steigen im Unternehmensblog ein, gehen auf die Seite 5 und lesen alle Artikel von A bis Z durch.
Nein, bitte nicht. Genauso läuft es eben nicht. Das heißt, ich mache einen Content und überlege mir grundsätzlich erstmal, wie sollen die Leute da drauf kommen? Und wenn ich sage, okay, da ist Suchvolumen da, dann muss es Hand und Fuß haben. Da muss eine Keyword-Recherche her, da muss ich mir schauen, wo steht der Wettbewerb mit diesem Content? Was haben die für Inhalte drin? Welche Strukturen sind da? Welche Formate werden gewünscht? Wenn der Wettbewerber, 9000 Wortartikel hat mit Tabellen, Listen, Videos, Podcast mit drin, dann brauche ich nicht mit einem schwindeligen 500 Wort-Blogartikel anfangen, dann habe ich da relativ wenig Chance, dann steckt da wirklich Arbeit drin. Wenn ich aber sage, ich habe noch diesen ominösen Blog, wie du gerade gesagt hast, so wir lesen den von Anfang bis Ende und da will ich drüber schreiben, wie wir auf der letzten Messe waren oder dass wir auf der nächsten Messe sind, dann ist mir klar, kein Mensch wird danach suchen, was ich Tolles auf der Messe erlebt habe. Dann ganz anderer Ansatz. Dann muss ich nicht mich mit meinem SEO zusammensetzen. Aber worst case ist, du hast Content, auf dem es Suchvolumen, vielleicht sogar noch Suchvolumen, das transaktional für euch ganz wichtig ist, zum Beispiel XY abschließen. Und du platzierst dann da einen, hurra, besonders gut gemachten Artikel. Und der rankt dann dummerweise vor deiner relativ conversion-nahen Seite bei einem conversion-nahen Suchbegriff. Das wäre so worst case. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung, dass das passieren kann, wenn man sich nicht abspricht. Und dann hast du ein Problem, weil dann sollen die User, die eigentlich eher transaktional orientiert sind, sollen ja eigentlich auf deinen transaktionalen Seiten landen dann aber, wenn es richtig scheiße läuft, landen auf irgendeinem Blogartikel, wo du denen die Welt erklärst. Und das ist Worst Case. Das passiert nicht so häufig, weil Google da auch schon nicht ganz dumm ist, was das Thema Ausspielen angeht, auf die Suchanfrage passend. Aber ist passiert, habe ich erlebt, ist blöd. Fürs komplette Unternehmen, für den SEO unangenehm, für den Content-Marketing-Manager unangenehm.
Ja, jede Menge Schicksale im Organigramm und KI macht euch das Leben ja auch nicht so wirklich leichter. Ne? Also der Drang zur Quantität steigt wieder enorm. Das war ja auch Thema unter anderem, Stefan, ne? Zu der Show davor mit dem lieben Jens zum Beispiel. Wie nimmst du das denn aus SEO-Sicht generell wahr? Weil die Wette, die Sarah hier skizziert, ist ja auch nochmal eine komplett eigene Customer Journey, die dort abgebildet wird, auch über ganz andere Kanäle zum Beispiel, wo das gefeatured werden kann, dieses Content Marketing, wie auch immer es auf der Webseite passiert. Und oft ist es dann aber auch so, gerade jetzt durch KI getrieben, ja, jetzt können wir nochmal ganz anders agieren zum Beispiel. Wie reagierst du da? Also bist du da dann auch, wie reagierst du damit um? Punkt.
Ja, auch hier, es kommt ein bisschen darauf an. Ja, also ich würde halt nie Content erstellen, der halt nur für einen Kanal erstmal gedacht ist. Also idealerweise erstellst du letztendlich Inhalte, die du dann in unterschiedlichen Abstufungen oder Umformatierungen an den Formaten über verschiedene Kanäle halt einfach spielen kannst. Jetzt einfach nur herzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich es jetzt günstiger kann, deshalb baue ich jetzt noch das Lexikon auf, was halt letztendlich Begriffe definiert. So, wenn es nicht zu deiner Kern-DNA als Unternehmen gehört, würde ich es halt sein lassen, weil das wird halt eigentlich immer maximal mittelmäßig. Ja, ja. Ja, das ist jetzt letztendlich auch schon ein Thema, was uns halt in der Suchmaschinenoptimierung seit Ewigkeiten umtreibt. Ja, es geht immer darum, oder es ging lange Zeit darum, wie kann ich etwas möglichst günstig halt machen? Mit der Hoffnung, dass es dann halt in Suchmaschinen funktioniert. Und das hat in der Vergangenheit auch lange Zeit sehr gut funktioniert. Und dann habe ich letztendlich mit wenig Kosten einen hohen Ertrag gehabt. So. Aber es gibt mittlerweile halt Themen, die werden halt auch von Unternehmen beackert. Da steckt halt viel Zeit und viel Liebe drin. Und da hat das die Content-Erstellung nicht 250 Euro plus Mehrwertsteuer gekostet, sondern wahrscheinlich eher 10, 12 Personentage. Und das war nur die initiale Erstellung, wo wir einfach auch meistens hergehen und sagen, das ist die Idee, wie wir jetzt gerade glauben, dass es am besten funktioniert. Aber auch da müssen wir halt nach der Zeit nochmal drauf schauen. Und dann sagen, passt noch die Bildsprache, die Formatierung, können wir das vielleicht noch ein bisschen prägnanter zusammenfassen, umformatieren, fetten und so weiter. Ja? Also idealerweise generierst du aus meiner Sicht eher Content Assets und sagst halt, das wird richtig, richtig gut. Und von mir aus nimm da auch KI-Unterstützung mit dazu, aber fühl dich halt am Ende dafür verantwortlich, dass du halt einfach ja einen gewissen Stolz darauf hast, dass du diesen Content halt produziert hast. Weil jetzt einfach nur zu sagen, da ist was rausgepurzelt und ich stelle es auf die Webseite online, weil wir da irgendwie X erreichen könnten, das wird halt meistens nicht funktionieren.
Ja, ja, das ist ein super Punkt, Stefan. Sarah, würde ich gern deine Richtung spielen, diese Wartung des erstellten Contents tatsächlich. Ne? Wie nimmst du das wahr? Ist das ein Thema in den Joyfixen da draußen? Also, dass man halt nicht nur in die Erfolgskontrolle geht, sondern halt auch wirklich bestehende Inhalte dann halt natürlich nicht nur auf den Erfolg testet, sondern auch weiter pflegt, wartet und auch natürlich, Stefan, was du meinst, in dieses Content-Design überhaupt zu investieren.
Also da geht die Schere halt schon ganz schön auf, muss man sagen, bei der Reife, beim Reifegrad der Unternehmen. Da gibt es Unternehmen, die schreiben für alles was neu. Also dann gibt es irgendwie ein Update und dann wird nochmal neu geschrieben und wieder neu geschrieben. Und die ertrinken in Content-Massen. Da ist Unmengen Zeug dann da, das kein Mensch braucht, das kein Mensch anschaut. Alles ist doppelt und dreifach und sehr kleinteilig. Mhm. Für die ist dann erstmal radikales Aufräumen angesagt. Also weil tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass 80% von dem, was da ist, so schlecht ist, dass es auch nicht aufgebaut werden kann. Es ist nicht so, man sagt, ah ja, da ist ein solides Content-Element da, wo man schon ein bisschen was aufbaut, sondern man sagt, weißt was, lass es sein, wir machen es neu. Also da sehen wir mehr Land, wenn wir es neu sehen. Es gibt schon durchaus die Unternehmen da draußen, die das erkennen, wie viel Wert das hat. Es muss nicht jeder Artikel über die Jahre hin wachsen. Nicht jedes Thema gibt es her, dass es evergreen ist und so viele Facetten hat, dass man es über die Jahre hinweg wachsen lässt. Also ich, gerade die 121 Watt macht ja diese Strategie sehr, sehr gerne und sehr, sehr gut. Content, der seit vielen, vielen Jahren existiert, immer wieder zu aktualisieren, zu erweitern, mit neuen Aspekten hinzuzufügen. Und kleiner Disclaimer, zwei der drei bestgeranktesten Artikel, Content-Blog-Artikel von der 121 Watt sind viele Jahre alt. zwei unter den Top 3. Also es gibt einen, der ist jetzt 2 Jahre alt und die anderen beiden sind viele, viele Jahre alt. Und das sind die, die den besten, meisten und hochwertigsten SEO-Traffic einfahren. Und das muss man sich halt, finde ich, glaube ich, dann schon nochmal bewusst machen, wenn man es ordentlich macht, dass das nicht nur so, ja, die SEOs sagen, wir sollen aktualisieren, sondern dass das wirklich was bringt. Also nicht aus SEO-Perspektive, nicht aus Content-Perspektive, sondern aus Unternehmensperspektive. Und ich finde das super, was du gesagt hast, auch Stefan, von wegen, nimm gern KI hinzu zum Thema Recycling und der Hochwertigkeit des Inhalts. Weil genau, was der Stefan gesagt hat, das ist genau die richtige Strategie, zu sagen, welches Thema ist für meine Zielgruppe relevant, passt zu mir und meinem Expertenstatus und was machen wir draus? Und dann gebe ich mir initial extrem viel Mühe, wenn ich sage, ich entscheide mich, der Hauptanker wird ein Blogartikel, ein Magazinbeitrag, was auch immer, ein Longformat auf einem Owned-Kanal, also bei dir daheim, auf deiner Website zum Beispiel, da mache ich einen riesigen Artikel, da plane ich jetzt schon, muss ja nicht jetzt schon alles umfassen, sondern da sage ich, da ist mir schon klar, was in den nächsten Jahren vielleicht oder Monaten hinzukommen wird. So, dann packe ich den, schmeiß den in die KI und sage, mach mir daraus X, wie auch immer, viele Social-Media-Posts, einen für Instagram, einen für LinkedIn und bitte beachte, liebe KI, dabei die Eigenheiten des jeweiligen Netzwerkes und, und. Du kannst also die Zeit, die du dir sparst, indem dass du jeden einzelnen LinkedIn-Post händisch schreibst, die Zeit kannst du in den Ursprungskontent investieren. Und das ist das Sinnvolle, was meiner Meinung nach jetzt passieren sollte. Das Recycling ist wirklich etwas, wo KI uns extrem geholfen hat, Geschwindigkeit zu gewinnen, wie wir Blogposts recyceln, wie wir Videos, wie wir Audio, all das kannst du easy recyceln, runterladen zu ChatGPT und so weiter, hochladen und sagen, mach was draus und die Zeit nutzen und die in die Blogartikel stecken und in deinen Owned Content stecken und da was richtig Schickes draus machen.
Ja, und auch in die eigenen Verteiler dann zum Beispiel, ne? Weil was ich natürlich jetzt auch gerade oft feststelle, wenn man sich auch so ein bisschen die Graphen bei Sistrix zum Beispiel anguckt, gerade so im ganzen Service-Content-Bereich, merkt man halt schon, dass Google da die Schrauben enger dreht auf jeden Fall und halt auch die Verlagerung immer eher Richtung Markenautorität geht und auch gehen wird, weil jetzt auch gerade durch das angesprochene KI-Thema wird es halt nicht weniger, was Content angeht. Stefan, wie nimmst du das wahr? Also inwieweit könnte dann halt auch Content-Marketing vielleicht sogar helfen, mit dem, was Sarah hier auch gerade nebenbei als komplette Strategie aufbaut, die Markenstärke gegenüber dem Algorithmus vielleicht zu erhöhen, also diese Themenkompetenz, inwieweit wird die eine Rolle spielen, um halt diese Gewichtung aus Backlinks und Produkt-Kategorie-Content rauszunehmen?
Ja. Also solange ich letztendlich ja Liebe reinstecke in das, was ich da halt tue, also in meine Webseite, mir halt einfach die Frage stelle, was habe ich vielleicht, oder machen wir es noch einen kleinen Einschub, wir können ja, wenn wir einen Artikel veröffentlichen, immer nur uns auf die Vergangenheit beziehen, also auf das, was vorher da war. Aber halt alles, was ab diesem Veröffentlichungszeitpunkt stattfindet, das kann da ja gar nicht da sein. Also nehmen wir diesen zum Beispiel SEO-Artikel, den es bei der 121 Watt gibt. Jetzt gibt es hier ganz, ganz viele Podcast-Folgen, die halt entstanden sind, nachdem dieser Artikel initial online ging. Und wenn jetzt eine Hypothese ist fürs Content-Design, es wäre halt auch sinnvoll, die aktuellsten oder am meisten gehörten Podcasts zum Thema SEO dort mit reinzubringen, dann sollte man das halt tun. Ja? Aber das kommt letztendlich ja daher, wenn ich mir erstmal Gedanken mache, wofür möchte ich stehen, welche Themen sind mir wichtig, wie will ich das Ganze aufbereiten, was habe ich denn für Inhalte überhaupt auf der Webseite? Wann habe ich die zuletzt aktualisiert? Was ist dort drauf? Was passiert vorher, bevor jemand dieses Bedürfnis hat? Was passiert, nachdem er auf dieser Seite war? Ist es halt klar genug? Und so weiter. Das sind ja ganz, ganz viele Fragen. Und ich muss mir halt immer wieder meine wichtigsten Inhalte, und da müssen wir auch mal Hand aufs Herz legen, das sind am Ende des Tages meistens nicht mehr als 50 Unterseiten.
Ja.
Wenn überhaupt.
Ja.
Ja, und es passiert ja so viel einfach so aus einem Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder aus einem Affekt heraus. Wir müssen das jetzt aber noch bei Twitter posten. Dann sagst du, das hat keiner wahrgenommen. Da hast du keine Interaktion, nichts. Das kannst du auch sein lassen. Also entweder du veränderst deine Strategie und überlegst dir, ist das, was ich dort in diesem Netzwerk zeige, ist das die richtige Aufbereitung? Habe ich Hypothesen, wie es besser funktionieren kann? Und wenn ich merke, es funktioniert aktuell nicht, dann lasse ich es halt sein und fokussiere mich auf die Dinge, die halt besser funktionieren. Und dann schaue ich halt in Zukunft trotzdem halt nochmal drauf und gucke halt, passt das vielleicht jetzt, weil ich es vielleicht irgendwie anders sehe, verstehe, andere Bildsprache habe, sich in dem Netzwerk was getan hat, die Zielgruppen verschoben haben und so weiter. Und dann passiert da normalerweise etwas, Ja, es wird halt dauerhaft besser. Ja, das ist dann die 1%-Methode. Ja, und das wird dann halt am Ende einen sehr großen Effekt halt einfach haben. Aber halt die meisten Unternehmen, wie ich sie wahrnehme, die machen halt letztendlich mit einer gleichen Gewichtung alles und kümmern sich gar nicht darum, ob die Dinge halt wirklich, wirklich gut sind. Ja, ich habe jetzt am Wochenende wieder einen Teppich gesucht und ich bin ausgeflippt fast, weil die meisten Online-Shops, also diese Filter, die es dort gibt, die sind Katastrophe. Also machen wir es mal so, es gibt 100 Produkte, dann sagst du, dann guckst du halt Unifarben, sind davon 30 und bunt sind 20. Und dann fragst du 30 plus 50, 2 plus 20 ist 50, sind 100. Was ist denn mit den anderen 50 Stück? Sind die gar nicht da? Oder dann wählst du halt einen Filter an, sagst du möchtest, in dem Fall war es halt ein goldener Teppich. Dann siehst du halt Kinderteppiche oben drüber, weil das Werbeanzeigen sind. Bei einem großen Online-Shop aus Deutschland, aus Hamburg mit 4 Buchstaben. Dann denke ich mir, boah, wie sehr ist das dann halt eigentlich davon entfernt, was der Nutzer dir jetzt ja gerade als Feedback gegeben hat, was er gerne hätte. Und dann sagst du, wenn ich wollte halt einen Teppich haben, was weiter, der halt mindestens 2,10 Meter breit ist und maximal 2,30 Meter. Es geht nicht. Du musst halt auswählen, die Standardgrößen, 2,30 mal X. Und das fängt ja dann schon wieder mit Stammdaten an. Was biete ich an? Welche Filterung biete ich an? Wo platziere ich die überhaupt? Ist die Benennung klar? Nimmt die überhaupt jemand wahr? Und da gibt es halt so viele Aspekte, wo man sich halt mal fragen muss, wenn ich selbst die Webseite nicht kenne, würde ich mich zurechtfinden? Wie würde ich es eigentlich erwarten? Welche Verlinkung würde ich dort erwarten? Welche Benennung würde ich erwarten? Welche Schriftgröße würde ich erwarten? Welche Bildsprache würde ich erwarten? Und. Das sind halt so viele Dinge. Wenn du halt wirklich sagst, das mache ich für meine wichtigsten Seiten richtig, richtig gut und immer so gut, wie ich es jetzt gerade kann und morgen wird es noch besser und ich teste was aus und es hat nicht funktioniert und dann rolle ich es zurück und dann mache ich es nochmal. Du wirst irgendwann so einen Wettbewerbsvorteil haben, den kein anderer einholen kann. Aber die meisten sagen einfach, boah, ich habe doch hier meine 5000 Seiten. Nein, das ist kompletter Quatsch. Es werden nicht 5000 Seiten gleich wichtig sein. Du machst am Ende meistens nicht mal 80-20-Regeln, sondern noch weniger Seiten machen dann irgendwie 90% plus deines Traffics aus.
Absolut.
Und ja, das sage ich dann oder das zeige ich den Teilnehmern in den Seminaren und fallen dann manchmal die Schuppen vor den Augen, weil sie halt sehen, okay, ganz viele unserer Seiten werden gar nicht wahrgenommen, überhaupt. Die werden nicht aufgerufen, nicht über Google, nicht auf der Webseite, nicht das, nicht jenes. Und wenn wir uns halt die Frage stellen, sag mal, du hast jetzt nur beschränkt Lebenszeit, würdest du diesen Inhalt überhaupt konsumieren wollen? Und wenn du selbst sagst, nein, oder du zeigst den Leuten deinen Beitrag plus den Wettbewerber und sagst nicht, von wem wer ist. Und der sagt, das da ist besser und das ist der Wettbewerber. Ja, obviously, you made something wrong with your own. With your own. Yeah. Ich hätte jetzt fast gesagt S-H-I-T. Ja, aber sage ich jetzt nicht. Ja, also guckt halt einfach, was halt die bestmögliche Inhaltsdarstellung halt ist. Jetzt für den Moment.
Und auch für die Plattform. Aber erstmal, ja klar, Sarah.
Entschuldige, ich finde vor allem, was du gesagt hast, so wichtig zum Thema hier Teppichfiltern und so weiter. Diese User-Fokussierung fehlt manchmal. Wenn wir jetzt beim Teppichbeispiel bleiben, dann wird der User gefragt, will er Hochflor, Kurzflor, mit Folierung, ohne, wie auch immer.
Rutschfest, nicht rutschfest.
Ja, keine Ahnung, was ist das? Wieso fragst du den User nicht, wofür brauchst du den Teppich? Für die Küche? Dann weißt du als Teppichhersteller, dann sollte der unten Gummi haben, dass wenn die was verschütten und der sollte waschbar sein. Fürs Kinderzimmer? Na, dann sollte es vielleicht ein Kinderteppich sein.
Ja.
Oder Outdoor? Frag doch den User, wofür er, also der Teppich ist jetzt ein Beispiel, frag doch den User nur Dinge, die er beantworten kann und nicht Dinge, die nur du als Fachexpert, du musst doch wissen. Wenn ich gehe in den Laden, in den virtuellen Laden und sage, ich will einen Teppich für die Küche. Das ist das, wie ich vorgehe, wenn ich ins Teppichgeschäft gehe. Da würde dich doch der Teppichverkäufer, wenn es ein guter ist, auch nicht fragen. Willst du den Teppich aus Land XY oder Land Z? Willst du den mit Material sowieso? Und überhaupt, ein guter Verkäufer würde sagen, wofür brauchen Sie denn einen Teppich? Und das sehe ich so oft online, dass es einfach tatsächlich auch im B2B noch nach Produktserien irgendwie in der Navigation ist. Du sagst,
ja,
du gehst davon aus, dass jemand weiß, was ist der Nimbus 3000 XA und der Unterschied zu Nimbus 3000 XB? Woher soll der das denn wissen? So, frag ihn doch, wie weit willst du fliegen mit deinem Besen? Mhm. Dann sagt er Kurzstrecke, Langstrecke. Und dann sagst du, ja cool,
absolut.
Kurzstrecke ist der Nimbus X3000A und Langstrecke ist der Nimbus X3000B.
Ja.
So. genug gerantet. Das,
ja, aber das tut ja auch gut. Dafür sind wir auch hier. Und geht's denn euch genauso wie die Unternehmen, dass wenn das Wort Content Marketing oder auch SEO fällt, dass man primär immer noch innerhalb der Webseite denkt? Also gerade auch wegen den Plattformen, Sarah, du hast sie ja auch angesprochen, dass man dann den Content sehr plattformindividuell über auch KI dann zum Beispiel anpassen lassen kann oder auch die Redaktionsplanung. Aber Content Marketing findet ja dann auch mittlerweile auf Pinterest statt, findet auch mittlerweile auf TikTok statt. Stefan, wie siehst du denn dort? Wird schon dort ausreichend, also in deiner Wahrnehmung natürlich, was du sein Schicksal kennenlernst, SEO mitgedacht?
In diesem ganzen nicht.
Ja, Entdecker-Suchfunktion letztendlich im Social-Media-Bereich?
Nee, ja. Also wenn die eigene Seite schon quasi wenig Liebe bekommt, dann bekommen letztendlich die ganzen Kanäle, die außen rum sind, auch meistens nicht so viel Liebe, wie sie halt an vielen Stellen halt einfach verdienen. Ja, ganz viele Dinge werden ja auch einfach aus der Vergangenheit fortgeschrieben, ob das Budgets ist, ob das Kanalplanung halt ist. Ja, da wird halt gesagt, nee, Jahresplanung ist jetzt durch. Mit diesem Kanal, den probieren wir jetzt gar nicht aus. Da haben wir jetzt keine Möglichkeiten dafür. Ja, von daher, nee, ganz, ganz viele Dinge könnten halt einfach besser bespielt werden. Da sind halt wesentlich mehr Traffic-Potenziale. Aber die meisten fragen sich ja gar nicht, woher kommt das? Ja, und so ein ganz klassisches Beispiel ist ja, wenn du auf Affiliate-Marketing halt schaust, dann weißt du ja, dein Affiliate kann dir nur Traffic verkaufen, den er günstiger eingekauft hat. Eine ganz einfache mathematische Rechnung.
Ja.
Also er wird jetzt ja nicht hergehen, 2 Euro für einen Klick zu bezahlen, um dann bei dir ungefähr 1 Euro dran zu verdienen. Oder 1 Euro Provision zu bekommen, heißt, er hat 1 Euro verloren. So. Dann schau dir doch zum Beispiel an, was ist denn deine Traffic-Strategie? Was ist die Traffic-Strategie deiner wichtigsten Affiliates? Wo bekommen die den Traffic her? Was machen die denn anders? So. Und da kommst du halt auch relativ schnell auf ganz unterschiedliche Arten, wie du deinen Content letztendlich wieder digital sichtbar machen kannst. So. Und das machen halt ganz, ganz viele nicht, sondern sie machen halt einfach mehr oder minder nach Schema F. Das, was sie irgendwann mal gemacht haben, was für sie geklappt hat. Und das wird halt einfach fortgeführt.
Nee, tatsächlich war ich jetzt gerade beeindruckt und habe so ein bisschen vor mich hin sinniert über diese Statik, die wir so oft finden. Und diese Statik in den Marketingabteilungen, finde ich, geht dann irgendwann in Hektik über. Wenn wir jetzt über das Thema Suchmaschinenoptimierung in sozialen Netzwerken sprechen, damit kommen wir jetzt nicht mit was um die Ecke, was noch niemand gehört hat. Also ich meine Pinterest, eh klar, aber auch wir haben bei Instagram inzwischen Möglichkeiten, barrierefreie Inhalte zu pflegen. TikTok haben wir schon lange gehört. TikTok SEO, wichtig. Das heißt, wir reden, die Marketing-Bubble redet sich da schon ziemlich lang den Mund fusselig an dem Thema. Und ich sehe das sehr häufig, dass eine gewisse Statik besteht in den Unternehmen und die dann in Hektik umschlägt, wenn dann irgendwo eine große Verkündung stattfindet, ab sofort rankt, wird hier ein super Ranking eingeführt, das extrem auf Keywords geht. Dann werden alle panisch, laufen schreiend im Kreis und bemühen sich, um möglichst viele Keywords reinzustopfen in ihren Social Content. Aber ja, vorher ging halt nicht, weil haben wir halt nicht die Kapazitäten. Die haben wir erst dann, wenn es brennt.
Ja, ich glaube, das fühlen wir alle sehr und ich freue mich über die vielen, vielen klugen Impulse von euch beiden. Das tut extrem gut, einmal auch durchzuatmen und halt natürlich auch, Stefan, was du gesagt hast, lernen loszulassen, wirklich zu schauen, was ist für uns wie relevant und führt zum übergeordneten Geschäftsziel, worüber ja auch dann selten in dem Kontext gesprochen wird. Und deswegen sind halt die Ziele, die Strategie, Sarah, die du dann ja auch eingeführt hast, extrem wichtig. Und ich stelle auch immer fest, dass dann halt super Content schnell wegarchiviert wird, eben durch diese gedachte Blockstruktur auf Stefan, die du angesprochen hast. Von daher finde ich es extrem wichtig und halt auch jetzt sozusagen euer Schlussplädoyer eben nicht, dass es nur auf der Webseite stattfindet, unser Content-Marketing, sondern wirklich auf den jeweiligen Plattformen, um den jeweils richtigen Content ausspielen zu können.
Was mich noch interessieren würde, bevor wir zum Schlussplädoyer kommen, Patrick, ich weiß, du bist so ein ganz, ich will nicht sagen Verfechter, sondern das Gegenteil, ein Gegner von, wir machen jetzt einen Blog und schmeißen alles drauf.
Ja.
Wie sieht denn deiner Ansicht nach, weil wie gesagt haben, so viele haben so noch diese Blog-Denke, so jetzt mache ich eins nach dem anderen und dann mische ich einen wichtigen How-To-Artikel und danach kommt der Messebesuch und das 50-jährige Jubiläum von einer Mitarbeiterin und ja, dann schwimmen wir da ein bisschen drin.
Ah, jetzt versuchst du mich hier leidenschaftlich rauszuholen aus der Ecke, ne? Das Ding ist halt,
ich habe gerade einen Rant und jetzt bist du dran.
Ja. Also wir haben ja oft ganz lustige Strukturen, ne? Auch auf der Produktebene gibt es dann Services, Lösungen, Produkte und Angebote innerhalb einer Navigation und genauso gibt es dann halt aktuelles, neues Magazin, Blog, News und PR zum Beispiel auch noch innerhalb einer Navigation. Ich weiß gar nicht mehr, warum, was unter welchem Navigationspunkt aufgehangen ist. Und da mag ich schon immer sehr, sehr viel reduzieren, fokussieren. Und dann haben wir halt oft noch in der Technik das Problem, dass die meisten auch Blog-Systeme, wie sie es technisch umsetzen, ein Datum reinskripten. Das heißt, wir haben halt immer auch bei Evergreen-Content und Sarah, du hast die beiden Schicksale von 29 Watt, ne, mit den zwei meistbesuchten Content-Pieces angesprochen. Wäre da ein Datumstempel von 2018, wäre es nicht so förderlich für die Klickrate. Und das ist halt oft schon so ein technisches Schicksal, was wir da draußen erfahren. Und hinzu kommt dann halt einfach, dass es wegarchiviert wird. Deswegen bin ich immer dafür, alles, was eher so infotainig kurzlebig ist zum Beispiel, das kann ich wunderbar für so ein News-Segment nutzen und dann auch über Social Media noch weiter verlängern und verbreitern in unterschiedlichen Content-Ausmaßen. Gar kein Problem. Und alles andere muss halt wirklich beständig über maximal ein, zwei Klicks über die Architektur erreichbar sein, damit es halt auch für Google maximal relevant ist und auch generell in der Klickstrecke natürlich für die Besucherin. Von daher, das sind immer so die beiden Schmerzpunkte, die mich halt oft tangieren. Ne? Dass man erstmal generell über die Benutzerinnenführung nachdenkt, wie sieht diese Navigation aus? Das ist ja auch dein Nimbus-Beispiel gewesen. Ne? Wofür werde ich eigentlich dahin geführt? Und dann halt so die Architektur, was packe ich eigentlich generell in so eine Blockstruktur und was eher in so einen statischen Ratgeberbereich, der halt nicht wegarchiviert wird. Das sind so die Punkte, die ich dann halt immer wieder sehe. Und wie heißt es so schön, ne? Es wird geblockt, um es dann wieder zu vergessen. Und das darf es dann halt nicht sein.
Ganz genau. Ich finde, man muss sich halt da auch überlegen, muss wirklich die letzte Firmenfeier auf dem Blog stattfinden?
Oh, ja.
Oder ist das vielleicht was doch eher so in Social Media passt? Also ich bin immer kein so ein Freund davon, tatsächlich die Website so zuzumüllen. Es kommt natürlich immer drauf an, das ist wie immer im Online-Marketing. Im Zweifel reden wir uns drauf raus, es kommt drauf an. Aber in ganz vielen Situationen sehe ich es als nicht notwendig, dass das unbedingt auf der Website sein muss. So diese interne Bespaßung, sag ich mal, der Mitarbeiter, so, wir schreiben drüber, wie schön es bei uns ist. Ob das so viel Platz braucht im Blog?
Ja, ich bin ja ganz froh übrigens, nur kurzer Schwank aus unserem Vortragsleben, dieses it depends on, es kommt drauf an, wird er jetzt stark abgelöst in den KI-Formaten durch? Nee, das geht noch nicht. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, fantastisch. Also das danke, Sarah, dass du mich auch nochmal reingeholt hast. Ich hoffe, du hast mich nicht zu sehr aus der Reserve hier gelockt, aber das tangiert mich dann doch immer oft sehr, weil es dann auch dieselben Unternehmen sind, die halt dann sagen, es ist schwierig mit den Ressourcen und das macht es dann halt immer noch komplizierter. Ne? Von daher, ja, ihr Lieben, ganz, ganz lieben Dank für diesen tollen Austausch. Stefan, Sarah, auch vielen Dank für eure tollen Insights. Habe ich auch wieder viel mitgenommen für meine Joflix-Argumentationsketten. Von daher, Stefan, du darfst dich schon mal wie gewohnt darauf vorbereiten, du darfst dieses Format abschließen mit einem tollen, klugen Satz, auf den wir uns jetzt schon freuen, ohne Druck aufzubauen. Sarah, ich bin wieder schlauer. Und ich finde es halt immer super spannend, dass wir hier auf Augenhöhe einfach diese verschiedenen Perspektiven mit einfließen lassen können und das dann auch wieder in Vorträge, in Termine mit reinnehmen können. Das hilft mir halt auch immer enorm, ne, in so einer ganzen Argumentationsstrecke, um Betroffenheit zu schaffen.
Da ist es nochmal. Genau. Da haben wir es nochmal gehört. Ja, absolut. Also ihr habt es, glaube ich, heute so ein bisschen gemerkt. Ich bin so ein bisschen mitgaloppiert mit dem Stefan und musste mal so ein bisschen SEO-Content-Marketing Frust loswerden und Warnungen aussprechen, was einfach schade ist, wie wenig manchmal aus sehr, sehr viel Potenzial gemacht wird. Das ist leider so, dass wir das häufig sehen, dass in solchen Strukturen so viel festhängt, wo man sagt, da kann so viel Altes weg und es wäre so viel Raum für Neues, wenn man so versucht, sich ein bisschen zu sortieren. Und das war so ein bisschen der Ansatz, glaube ich, heute zu sagen, Leute, nochmal nachdenken, das hat sich viel geändert, seit wir Anfang irgendwann 2000 gesagt haben, machen wir doch mal einen Blog. Sondern halt irgendwie so, keine Ahnung, das in den letzten 10 Jahren hat sich so viel getan und da sollte man vielleicht mal überlegen, wenn der Blog sein 15-Jähriges feiert, ob der noch genauso bestehen sollte wie vor 15 Jahren oder ob nicht Zeit wäre, das jetzt so ein bisschen umzumodeln. Und da habt ihr heute einen Haufen Impulse dafür bekommen. Wenn ihr sagt, hey, stimmt, cool, hab eine To-Do-Liste, ich will mehr, dann gute Nachricht, du kannst uns auf allen gängigen Podcast-Portalen folgen und auf YouTube genauso, da sind wir nämlich auch. Und ja, wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns wahnsinnig über 5 Sterne. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Druck wir gebaut haben, ob der Stefan jetzt das große Zittern bekommt und Lampenfieber und oder ob er den Satz der Folge raushaut, den Satz überhaupt.
Ihr kennt mich, das wird bei mir nicht nur ein Satz. Also am Ende überlegt euch vor allem, was euer Ziel ist. Überlegt euch, was die Strategie ist, überlegt euch, was ihr verfolgen wollt. Stellt letztendlich die Inhalte in den Fokus und macht euch danach Gedanken über die ganzen Kanäle, über den Kanalmix und nehmt euch halt einfach Zeit, die Dinge, die ihr für wichtig erachtet, zu pflegen, weiterzuentwickeln und stetig einfach zu verbessern. Dann entsteht was Großes.
Sagt Stefan Zisch beim 121 Stunden Talk.